Pecado. Ja, ja. Ja. Da, das geht bis in die Einzelheit. Dein Same Abraham wird in einer bestimmten Weise sein wie der Sand, der am Ufer der Meere ist. Nicht? Und jetzt, wenn nur ein Sandkörnchen, wenn die Muschel sich öffnet zum etwas Schnappen, nicht, kommt ein Sandkörnchen da rein. Nicht? Das ist ein Fremdkörper. Nicht? Und jetzt umgibt die Muschel, nicht wahr, mehr und mehr das, den Fremdkörper, so, und jetzt bildet sich eine Perle. So. Eigenartig. Ganz da in den Massen unter den Nationen. Ich sehe das so. Die 144.000 zum Beispiel, die ja dann das Weib bilden und schon Vordarstellung von Neuen Jerusalem sind, nicht? Aus allen 12 Stämmen, nicht? Sind die da. Und die 12 Stämme sind 12 Perlentore, nicht? Die Namen der 12 Stammesväter. Das besonders und die 144.000 aus allen 12 Stämmen, die sind ja jetzt noch nicht in Israel, nicht? Das sind ja fast alles nur Juden. Die sind jetzt noch unter den Nationen. Und so sehe ich, dass gerade Juden, die, wir sind da mehr Fremdkörper im Meer der Nationen, in ganz besonderer Weise waren, die jetzt von Perlenfischern herausgefischt werden. Und jetzt kommen wir gerade an Fischer, ne? Im nächsten Gleichnis. Das sind Engel in Israel. Die Fischer, wir werden es gerade sehen. Natürlich, hier sind das jetzt keine Perlenfischer, aber bitte, da kommt doch noch etwas in den Sinn. Das, was wir von Anfang und während dem Ablauf unseres 20. Jahrhunderts und alle Welt mit erleben, sehen und hören konnten, von dem ersten Zionistenkongress in Basel, 1897, bis heute. Da sagt Gott prophetisch voraus für diese Zeit, ich werde Fischer senden, dass sie sie fischen. Woher? Fische sind doch im Meer. Ne? Das sind jetzt Juden, Fremdkörper im Meer und der Nationen. Jetzt, und diese Fischer waren als Menschen die Zionisten. Nicht? So. Der Oberfischer war Theodor Herzl. Nicht? So. Und wenn das nicht reicht, fährt der Prophet weiter, dann werde ich Jäger senden und sie von allen Bergen jagen. Wohin? Fischen auf dem Meer der Nationen und Fisch, nicht? Auf das Land, nach Israel heißt das. Nicht? Das ist so einfach. Oder ich werde Jäger senden, da war der Oberjäger Hitler, nicht? Jäger senden, die sie jagen, nicht? Von ihren Bergen, von den Bergen, das heißt wieder die Weltreiche, wo sie sind, jagen in ihre Heimat. So. Also da haben wir Fischer, die Söhne Israels aus dem Meer der Nationen heraus fischen wollen und noch fischen. Ne? Ja. So. Das sind Perlenfischer. Das darf man aber den Antisemiten ja nicht sagen. Nicht? Ja. So. Wiederum ist das Reich der Himmel gleich einem Netze, und zwar einem größten aller Netze, einem Schleppnetze, das ins Meer geworfen wurde und von jeder Gattung zusammenbrachte, welches sie, als es voll war, ans Ufer heraufgezogen hatten, und sie setzten sich nieder und lasen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Faulen warfen sie aus. Also wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Wieder. Und jetzt? Wer sind hier jetzt die Fischer? Das sind jetzt keine Perlenfischer. Das sind jetzt allgemeine Schleppnetzfischer, die gar nicht gewisse Sorten von Fischen fangen wollen, sondern von jeder Gattung, haben wir gelesen. Und zwar von jeder Gattung ans Ufer. Ufer ist immer Rettung. Ein gewisses Ziel. welche sie, als es voll war, ans Ufer aufgezogen hatten, und sie setzten sich nieder und lasen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Faulen warfen sie aus. Wieder wie beim Gleichnis vom Weizenunkraut, die Ernte aber ist das Ende dieses Zeitalters. Also was sehen wir? Was alles, was in dem Gleichen ist, erreicht den Höhepunkt wann? Das, was vom Grundlegen der Welt an verborgen war. Deshalb geht es heute so toll herunzu. Das, was man gestern gesagt hat, du bist ja verrückt, ist morgen schon überholt. Und so wie es Einstein war, ein Jude, ja, dem Gott auf dem Wege der Rechnung das Geheimnis der Atomwelt offenbarte, in die Hände, auf dem Wege der Rechnung, Lockers. So ist jetzt, ja, und der dann erschrocken ist, was die Menschen aus diesem wunderbaren Gottes, dieser Gottesordnung gemacht haben. Natürlich, wer hat dieser Gott diese Zeitalter nicht? Der dann das so missbraucht und misswirtschaftet und Furchtbares damit anstellen will und weitgehend tun kann, ja, dass Einstein erschrocken ist und sagt, hätte ich nur nicht. Ne? Ja. Und heute ist ein Jude weltberühmt geworden, ganz parallel zu Einstein. Er wird genannt der König der Computer, der das System erfunden hat, wieder Mathematik, ne? Erfunden hat und so wieder in einer unheimlichen Schnelligkeit entwickelt hat, ne? Dass die größten Banken von Amerika und Weltbanken überall haben von ihm ihre Computer errechnen lassen und besitzen sie jetzt. Und zum Schreck der ganzen Weltwissenschaft auf diesem Sektor erklärte er in einem kürzlichen Interview, wir überleben das Jahr 2000 nicht. Ja, also das sagt nicht irgendeiner, ne? Ja, der von nichts, von allem nichts versteht, sondern ja, zum Schreck. Er wird gefragt im Interview, was soll denn geschehen? Er sagt, Computersysteme beherrschen schon uns und nicht mehr wir sie. Die Katastrophe läuft unweigerlich heran aus. Ja, was könnte man noch machen? Er sagt, das Einzige, was man noch an Mäßigung, Zurückhaltung, also ja, Bremse ansetzen könnte, dass überall dort, wo Computer, kleine oder große, bereits in Funktion sind, und es ist niemand da, der das System versteht, sofort Computer weg, rausnehmen. So. Ja. Also, ist das auch etwas? Ein Zeichen von, ja? Das Einstein war ein Jude, und wisst ihr, wie der heißt? Der heißt Josef Weizenbaum, also ein echter Jude, ohne falsch. Ja, ja. Weizen haben wir gehört, was das bedeutet, nicht? Ja. Weizenernte, Weizenernte. Ja. Und jetzt, Auslegung Jesu, kurz und bündig. Nachdem er gesagt hat, also wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Doppelpunkt. Die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Da wird sein, dass Weinen und Zähne knirschen. Aha. Diese Fischer mit dem riesen Schleppnetz, ne, sind also wieder was? Engel. Und die werden ja wieder sortieren. Also sind die auf was angewiesen, wenn sie sortieren wollen? Dass sie bei denen, dem sie zu unterscheiden haben, Werke sehen, weil sie nicht ins Herz hineinschauen kann. So. Haben wir dann eine besondere Gnade, dass wir es mit dem zu tun haben dürfen, und zwar mit dem allein, er selbst aber, da kein Engel und kein Mensch und kein Geschöpf auch nur Einblick oder kein Zutritt, geschweige oder noch weniger Einblick. Ja. Nämlich, da gilt für uns, wenn er kommt zur Entrückung, der Herr selbst, wir kommen. Und er, der Gott selbst, wird uns heiligen durch und durch und unseren Geist, Leib und Seele tadellos bewahren auf seinem Tag. Er selbst, der Herr, gilt immer bei uns. Er selbst, wir kommen. Und was geschieht jetzt? Er allein, wir stehen vor dem Richterstuhl Christi, also vollständig, unser Richter ist unser erstgeborener Bruder. Stimmt das? Also wir werden in der Familie Gottes gerichtet. Und der Sohn richtet nur genauso, wie der Vater selbst richten würde. Und jetzt sowohl ins Herz des Vaters, als auch in das Herz seines Sohnes, im Heiligen Geiste durften jetzt doch schon manche Blicke tun. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wir dürfen in Demut der Gottesfrucht, ja, mit Furcht und Zittern, in der Weise, Furcht und Zittern, dass wir durch selbst etwas machen oder ergänzen wollen, dem Herrn nicht nur im Wege stehen, sondern es ihm unmöglich machen, dass er bei uns sowohl das Wollen und das Vollbringen bewirken kann. So, und dann gelingt es uns nicht. Und nun das Wunderbare, das haben wir gelernt, Engel und dann Werke. Ja. Und bitte, wo sich jemand oder ein Volksganzes unter dieses Gesetz vom Sinai stellt oder dafür eifert, da ist Gott diesem Gesetzgeber gegenüber gerecht, da lässt er ihre Rechtsordnungen sich auswirken über die Betreffenden und die fordern ja Werke, um bestehen zu können. Bitte. Ja, jetzt habe ich aber noch schnell etwas dazu sagen. Ich habe gesagt, schnell. Gewaltig in dem Zusammenhang. Johannes hat die Dinge gesehen, ja, dieser letzten Gerichte, und gehört, im Gesicht Gottes. Wer hat ihm die übermittelt? Der Engel Jesu Christi. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab. Und jetzt? Und durch seinen Engel senden hat er es seinem Knecht Johannes weitergegeben. Da sage ich, ja, Herr Jesus, warum kannst du nicht mit deinem geliebten Johannes persönlich reden? Warum muss so ein Engel dazwischen, dich und den Johannes? Antwort, weil die Gerichte und die Geschehnisse, die jetzt geschehen werden, nicht nach meinem Herzen und nicht nach dem Herzen meines Vaters sind. Da lassen wir die dazwischen treten, denen das sehr gut liegt, unbarmherzige Gerichte durchzuführen, denn ihr Gesetz richtet den Menschen ohne Barmherzigkeit, bitte. So, und jetzt kommt etwas weiteres. Was Johannes gesehen und gehört hat, am Thron Gottes und weiß wo überall, die Geschehnisse, was soll er damit machen? In ein Buch schreiben und wem senden? Den sieben Gemeinden, die wo sind? In Asien sind. Und dann heißt immer, dem Engel der Versammlung in so und so schreibe. Na bitte, beim Engel, Ausleger sagen, das ist der Gemeindevorsteher auf da unten, nicht, dann ist er der Engel hier. Nicht wahr? Na bitte, obwohl die Schrift sagt, Hebräer 1, zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn. Nicht? Also. Sind sie nicht die Engel, allzumal dienstbare Geister, das Gegensatz zu Fleisch und Blut? Nicht? Ein Geist hat weder Fleisch noch Gebein noch Blut. Nicht? Unter Engeln, Angelei, griechisch versteht die Schrift Geistwesen. So. Den Engel der Versammlung, sobald, ja jetzt, den sieben Gemeinden in Asien schreibe. Das letzte Wort des Apostel Paulus an Timotheus in seinem zweiten Brief heißt: Timotheus, du weißt dieses, dass alle, die in Asien sind, sich von mir, das heißt von meinem Evangelium, das Gott mir anvertraut hat, abgewandt haben vom Evangelium der Gnade, ohne Gesetz und ohne Werke. Ja, die haben sich wieder, ja, wer hat euch bezaubert? Warum seid ihr der Wahrheit untreu geworden? Es sei wieder, wer es wolle, ne? Haben wir gelernt. So. Und haben sich wieder nach System Jerusalem, den Zehntausenden, die gläubig waren an den Herrn Jesus und alle eifer für das Gesetz waren, denen angeschlossen. Aha. Ja, dann sagt Gott was? Ja bitte, wenn es euch so lieber ist, ich verstoße euch deshalb nicht, aber dann gelten die Ordnungen des Gesetzes. Ja, wie beginnt das Wort an die erste Gemeinde Ephesus? Ich kenne deine Werke. Und wenn du nicht, dann ich auch nicht. Und dann werde ich deine Leichter wegstoßen. Nicht? Und das sagt er der letzte. In Gemeinden beginnt es, ich kenne deine Werke, ich kenne deine Werke, ich kenne deine Werke. Ich habe, anerkenne das, habe wieder dich das und das. Und wenn du nicht, dann ich auch nicht. Und wenn du nicht, dann werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Ist das ein Wort der Gnade? Nein. Machen wir etwas. Also die Dinge sind so klar, nicht? So haarscharf geordnet, aber bitte, was gilt es, sich geöffnete Augen des Herzens schenken zu lassen, nicht? Und göttliche Weisheit, um diese klaren Ordnungen und Begebenheiten im Worte Gottes sehen und in ihren Verhältnissen und Zusammenhängen erkennen zu können. Also, Gesetz, also Evangelium des Reiches, wo das Gesetz ausgeht von Zion, Evangelium der Gnade. Und jetzt kommt das wunderbare Wort, hat gerade aufgeschlagen, per Zufall, ist mir zugefallen, letztes Wort im Büchlein Prediger, ganz gewaltig, im Inhalt der Aussage. Letztes Wort im Büchlein Prediger, Vers 14, also vom 12. Kapitel. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Wer ist dann allein fähig, jetzt als Richter anzutreten? Antwort: kein Engel und kein Mensch, kein Geschöpf, sondern nur wer. Da gilt, und der Vater richtet niemand und der Sohn richtet niemand, außer seinen Körper, nicht? Und jeder beurteile sich selbst, nicht? Ja, wer bleibt übrig? Ja, wisset ihr nicht? Sogar die Korinther, die liederlichste Gemeinde im Neuen Testament. Ne? Wisset ihr nicht, dass ihr den Kosmos richten werdet, in letzter Instanz heißt das, dass ihr Engel richten werdet. Jetzt haben wir gefunden, Engel als Schnitter, ne? Für Weizen und Unkraut, Engel als Fischer, ne? Die sortieren wieder ins Feuer, und das Gute für sich, Engel. Bestandteil des Ratschlusses Gottes? Hat er, ja, kann Gott helfen. Also du viel Geliebter, Daniel, na, so steht geschrieben, nicht wahr? Ja. Also, wir sind auch abfertig. Haben wir das verstanden? Was? Hat immer so viel Schweizerdeutsch. Also, denn Gott wird jedes Werk in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Engel und Menschen konnten nur richten nach dem, was ihre Augen sahen am Tatort oder in den Akten. Oder was ihre Ohren hörten von Zeugen. Ne? Sonst nicht. Und Gott verzichtet auf beides, haben wir ja gelernt. Ne? Er wird nicht richten nach dem Sehen seiner Augen und nicht recht sprechen nach dem Hören seiner Ohren. Ne? Nur noch was so, wie er ihr Herz kennt. Denn du, Herr, du allein erforschest und kennst das Herz der Menschenkinder. So. Also. Alle die Gerichtsurteile, die Geschöpfe vollzogen haben, auch alle diese Engel hier, ne? Die kommen noch vor eine letzte oberste Gerichtsinstanz. Entschuldigung, wir sind schon wieder hier. Wisstet ihr nicht, dass ihr die Welt richten werdet? Dass ihr Engel richten werdet. So. Da hat Pfarrer Böhmle sehr fein dazu gesagt, aber da hat Gott sich die Burschen genau angesehen, die er mal einsetzen wird als oberster letzter Gerichtshof. Nicht? Dann hat er was für Leute für tadellos gefunden. Genau die Nichtsehen der Welt, die größten aller Sünder, denen er so viel vergeben musste, ne, dass die unmöglich, wenn sie jetzt richten sollen, sich als Schalksknechte betätigen könnten. Vergessen könnten, dass sie alles der Gnade Gottes verdanken. Mhm. Mhm. Können wir dann in die Akten Einsicht nehmen, die der Herr erforscht hat, nämlich die Dinge der Herzen. Ne? Bitte urteilt nicht vor der Zeit, wie lange nicht? Bevor der Herr kommt. Der was tun wird, die Dinge der Finsternis ans Licht, und die verborgenen Dinge des Herzens offenbaren wird. Ne? Erst dann kann ein gottgöttlich richtiges Urteil gefällt werden. Also, ob die Engel zur Rechten gerichtet haben oder zur Linken ins Feuer geworfen haben, das kommt, wie sagt man da, der letzten Gerichtsinstanz? Kassationsgericht. Nicht? Wenn man merkt, da ist nicht ganz, etwas nicht ganz sauber. Nicht? Da ist was passiert, nicht? Dem Gerichtshof, was passiert, das muss neu aufgegriffen werden. Nochmal ganz neu geklärt werden. Oh, was dann offenbar werden wird. Was dann offenbar werden wird, wenn Gott alles, es sei gut oder böse, ist durch Gerichte von Geschöpfen als gut oder böse beurteilt und entschieden worden. Ne? Sagt Gott so, meine Herren, jetzt noch einmal. Ein unbarmherziges Gericht wird den treffen, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Übt das Gesetz Barmherzigkeit? Nein. Ich sage weiter nichts. So. Und dazu, Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Wir dürften nun hineinschauen in die Geheimnisse, in das Verborgenste des Herzens unseres Gottes. Er hat uns in seiner Gnade fähig gemacht, ich muss sagen, noch weit mehr als das, was er seinen Jüngern sagen durfte. Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches der Himmel, des Reiches Gottes zu verstehen. Alles, was nichts ist so verborgen, sagt Jesus, das nicht offenbar werden will. Oder sogar deshalb ist es verborgen, damit es geoffenbart werden kann. Soweit für heute Abend. Die sieben Gleichnisse in Matthäus 13 dort wird das näher anschauen. Nun haben wir für heute Vormittag das Gleichnis in Matthäus 25, die 10 Jungfrauen vor uns. Matthäus 25. Als dann wird das Reich der Himmel gleich geworden sein 10 Jungfrauen, welche ihre Lampen nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren klug und 5 töricht. Die, welche töricht waren, nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mit ihren Lampen. Also nicht nur Lampen, die auch gewisse Gefäße sind, mit Öl drin, sondern noch offenbar Reservegefäße mit Öl. Als aber der Bräutigam verzog, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein, also auch die Klugen. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe, der Bräutigam geht aus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebet uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nicht also, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm ein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Offenbar an die Jünger von Jesus anschließend, so wachet nun, denn ihr wisset weder den Tag noch die Stunde. Das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. In Matthäus 24, dem vorangehenden Kapitel, haben wir die ausführliche Antwort Jesu auf die dreifache Frage der Jünger. Wann wird dieses sein? der Tempel zerstört und kein Stein auf dem anderen bleiben wird und so weiter. Erstens, wann wird dieses sein? Zweitens, was ist das Zeichen deiner Anwesenheit? Und drittens, das Zeichen der Vollendung des Zeitalters. Zum Glück eine klar gestellte dreifache Frage. Einfach mal wann? Das Zeichen deiner Wiederkunft und das Zeichen des Endes dieses Zeitalters. Das Zeichen selbst, um das sie gebeten haben, heißt, sehet den Feigenbaum. Und dann geht, den kommen wir dann noch morgen Abend. Der wieder im Lande der Verheißung gepflanzte Feigenbaum ist das Zeichen dafür, auf die Frage wann, nämlich kommst du wieder und ist das Ende dieses Zeitalters gekommen. Wenn es wieder einen Staat Israel gibt, in welchem nur ein Teil der Juden, nur ein Zweig des Feigenbaums, ich darf jetzt schon sagen, unter Feigenbaum versteht die Schrift nicht ganz Israel, sondern genau gesehen, das wollen wir ja tun, nur den Stamm Juda. Ganz Israel wird geschaut als Weinberg des Herrn der Herrscher. Das ist Israel, ganz Israel. Und es hatte, ein Mensch hatte inmitten seines Weinbergs, ganz Israel, einen Feigenbaum gepflanzt. Und der Feigenbaum, und zwar nur einen, der überragt in seiner Größe, beherrschend den Weinberg. Wer herrscht denn in Israel? Juda. Und dann noch auf einem Berge, in einer Stadt, Jerusalem, die nicht verborgen bleiben kann. Also, der Feigenbaum ist Juda. Und das geht von der Wurzel bis zur Krone, von den Blättern bis zum Holz und den einzelnen Feigen durch die ganze Schrift, nur Juda. Einzelne Feigen sind einzelne Juden und nur ein Zweig des Feigenbaums sind nur ein Teil der Juden, des ganzen Stammes. So genau ist unsere Schrift. Die vom Geiste Gottes gewählten Modelle und Bilder, die hinken nicht. Das ist das Gesetz der Relativität. Wir merken nicht, dass wir hinken, nicht? Dass bei uns wackelt, dann meinen wir, dass andere wackeln. Nicht? Wie schon passiert ist, dass wir im Bahnhof im Zug saßen und meinten, unser Zug fährt ab. Nicht? Dabei war es der andere und wir saßen da schön still. So, also. Diese von Gott und dem Geiste Gottes gewählten biblischen Bilder, die hinken nicht. Sie kommen nur nicht an das heran, ne, um was es geht. Alles, was beim Bild ist, ist dort auch vorhanden. Nur ist das nur ein Bild, verstehen wir. Ne? Also bitte, ein Foto von jemand von uns, nicht? Das haben gesagt, das ist der und der, nicht? Aber es ist nur sein Bild. Jetzt kann ich seine Gesichtszüge studieren und alles und da am Bild Erklärungen abgeben, nicht? Und sagen, er sieht mal die prächtigen Haare da auf dem Bild, nicht? Das sind ja gar keine Haare, nicht? Das ist überhaupt nichts von Haaren zu sehen, nicht? Ja? Seht, aber das, was im Bild ist, ist im Original wunderbar vorhanden, nicht? So. Das heißt, alles, was auf dem Bild sichtbar ist, ist das am Körper vorhanden. Ist ja blöde Frage. Ja, also, habt ihr mich jetzt verstanden? die biblischen Bilder hinken nicht. Jeder Buchstabe, jedes Titel hat eine ganz bestimmte Bedeutung für das Wesen, das jetzt hier dargestellt werden soll im Bilde. Und nach dieser dreifachen Antwort, oder auf diese dreifache Frage der Jünger, gibt Jesus auch eine dreifache Antwort, die ist allerdings sehr lang, die Antwort, dass man vor lauter Antwort die Antwort nicht mehr sieht.
Passiert dir gelegentlich auch.
Also, ja, zuerst ging das auch so. Vor lauter Antwort Jesus sieht man keine Antwort mehr. Ne? Die drei Züge in Matthäus 24, was die Antwort Jesu betrifft, auf die dreifache Frage, zuerst sagt er dann, also passt mal zuerst auf euch selbst. So. Und dann, es kommen Zeiten, da werdet ihr hören von Krieg und Kriegsgerüchten hin und her. Der erste Teil seiner Antwort abgeschlossen mit den Worten, dies alles aber ist noch nicht das Ende. Und jetzt kommt die Begründung, warum das noch nicht das Ende ist. Denn es kommt ein Zeitpunkt, wo Nation wieder Nation, Königreich wieder Königreich, kriegerisch eines auf den Nacken des anderen springt. Was ist das? Nicht nur ein Gericht von hin und her mal, da ein Krieg, dort ein Krieg, hier ein Krieg, sondern 1914. Da regnet es Kriegserklärungen über das ganze Erdenrund. Eine Nation wieder die andere, ein Königreich wieder die andere. Also, Erster Weltkrieg, da sagt Jesus, das ist der Anfang der Geburtswehen in Bezug auf die Zeit des Endes. Geburtswehen. Wehenanfang, erster Wehenanfall, Erster Weltkrieg, kommt eine Wehenpause, zweiter Wehenanfall, Zweiter Weltkrieg, Zweiter Wehenanfall ist schlimmer, stärker als der erste. Und schon ist ein Knabe zur Welt gebracht worden, ein Land geboren worden, über Nacht. So. Nach einem zweiten Wehenanfall. So. Und jetzt ist was da? Der Feigenbaum. Ein zweites Feigenbaum. So. Und wenn ihr das geschehen seht, dann wisst ihr von selbst, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles bis und mit meiner Wiederkunft in großer Macht und Herrlichkeit geschehen ist. Generation rund 50 Jahre, also rund 50, 1948, ums Jahr 2000 ist es soweit. Ums Jahr 2000. Ja. Dann haben wir ja gelernt, nicht nur das, letzte Stunde, 42 Jahre vor Gott, dann 24 Stunden ergeben einen Tag und vor Gott ist ein Tag mit 1000 Jahren und dann ist eine Stunde 42 Jahre. 48 plus 42 haben wir das berühmte von 1990 bis 97, über Israels tickt wieder und so weiter vor uns. Also Generation und Stunde Gottes, nicht so. Da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist. Also bitte, vor 2000 Jahren für uns heute geschrieben. Kindlein, es ist die letzte Stunde, bitte. Das wissen die Kindlein in Israel, die jetzt in Christus sind, besser als wir. Ja. Das ist die zweite Phase, Weltkriege. Ja. Das ist der Wehenanfang. Ich habe lange gemeint, das seien Weherufe. Nicht? Der Wehenanfang, nein, der Geburtswehenanfang. Der Staat Israels geboren. Ja. Und jetzt kommt die dritte Phase. Jetzt, da es Staat Israel geht, wissen wir, dass diese Generation in Israel 20 Jahre und darunter nicht vergehen wird, bis der Herr gekommen ist, die große Macht und Herrlichkeit. Dann wissen wir noch eins, dass der Zeitpunkt der Entrückung der Gemeinde Jesu, seines Leibes, noch vorher stattfinden wird. So. Und das wissen alle wirklichen Gläubigen auf dem ganzen Erdenrund. Die wissen, es geht nicht mehr 2000 Jahre, nicht mehr 200 und höchstens 20. Ja.
Dann frage ich ja, wieso wollt ihr das wissen? Der Herr Jesus hat das selber gesagt, seit einer Stunde zu wissen, das ist nicht eure Sache. Wieso wollt ihr jetzt das wissen? Eine große Verlegenheit. Sag ich, ja, jetzt kann ich euch erklären, dass ihr richtig orientiert seid aus der Schrift. Ja. Immer dann, wenn die Zeit und Stunde herangekommen ist, die Gott bestimmt hat, hat er sich verpflichtet, es den Seinen zu offenbaren, bevor die Dinge geschehen. So. Das stimmt bei Jesus, bei Paulus, bei Johannes und der alttestamentliche Zeuge oder Offenbarung 14, der alte testamentliche Zeuge, der würde jetzt als Abschluss dienen, ist der Amos 3, Vers 7, denn der Herr, Gott, tut nichts, er habe denn zuvor sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart. So. Und jetzt kommt ein Blick Richtung Vollzug der Hochzeit. Jesu Christi, Hochzeit des Lammes. Da erscheinen nun in diesem Bild von 10 Jungfrauen, das der Herr uns vor die Augen stellt, zweierlei Gruppen, positiv und negativ, klug und töricht. Wir beachten diese 10 Töchter sind nicht Braute und sind nicht Braut, sondern was sind sie? Jungfrauen. Meistens wird gesagt, das ist die, bitte die Braut, nein. Oder die 5 bilden die Braut. Es sind Jungfrauen. Bei einer Hochzeit, besonders wenn es Hochherren zugeht, und ich bin überzeugt, bei der Hochzeit des Lammes geht es Hochherren zu. Sehr hoch. Da müssen wir Frauen uns gefasst machen, dass es uns, hätte ich beinahe gesagt, zu wenig fromm herumzugehen. Ja. Zu wenig steif. Ich sage nochmal, machen wir uns gefasst. Sonst haben wir kein hochzeitliches Gewand an. Also, bei einer Hochzeit sind in der Regel nicht nur Braut und Bräutigam da, da sind noch viele Geladene da. Da sind ja die Eltern da, nicht? Und dann alle Freunde des Bräutigams, alle Freundinnen der Braut, bitte. Das sind dann Jungfrauen. Nicht? Das sind Jungfrauen. Damit ich mir gar nicht mehr lange Mühe geben muss, da die Dinge so auszusprechen, schlagen wir, was sollen wir sagen, vielleicht Psalm 45 auf. Da haben wir so eine Situation. Psalm 45. Den Vorsänger nach Shoshanim, das heißt auf Deutsch, in Lilienweise. Lilien. Von den Söhnen Koras ein Maskil, ein Lied der Lieblichkeiten. Es weilt mein Herz von guten Worten, ich sage meine Gedichte dem Könige. Also das war jetzt, da höre ich jetzt direkt an Adolf Heller. Meine Gedichte dem Könige. Es weilt mein Herz von guten Worten. Meine Gedichte dem Könige. Meine Zunge sei der Griffel eines fertigen Schreibers. Oh, das war aber ein weicher Griffel. Ja. Aber der schreibt in die Herzen. Der schreibt auf die Tafeln des Herzens. Da darf kein Diamantgriffel sein. Du bist schöner als die Menschensöhne. Holdseligkeit ist ausgegossen über deine Lippen, darum hat Gott dich gesegnet ewiglich. So. Wer ist das, du bist schöner als die Menschensöhne? Genau derselbe, von dem wir lesen, Jesaja 53, er hatte weder Gestalt noch Schöne nach außen. Und Vers 6, dein Thron, o Gott, das ist wieder der Sohn gemeint, ist immer und ewiglich. Ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, es kommt eine Bemerkung, auf die es sehr ankommt, für uns und in unserem Gleichnis. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl. Passt das zu einer Hochzeit? Mit Freudenöl mehr als deine Genossen, über deine Genossen hinaus. Ah, was ist also bei Christus, unserem Haupt, besonders groß? Das Freudenöl. Es wäre gut, wir würden uns jetzt schon ein wenig üben, uns gelegentlich zu freuen im Herrn. Wie? Ja. Aha. Alle Zeit, alle Wege. Freut euch in dem Herrn. Noch einmal sage ich, freut euch. Aber wir kommen nie an unseren Herrn heran. Und doch, wir sind ja sein Leib. Alle Zeit, alle Wege. Freut euch in dem Herrn. Noch einmal sage ich, freut euch. Aber wir kommen nie an unseren Herrn heran. Und doch, wir sind ja sein Leib. Wir sind gesalbt mit Freudenöl. Warum guckst du so traurig rein? Wir sind gesalbt mit Freudenöl über unsere Genossen hinaus. Als Glieder des Leibes, dessen, der hier genannt ist, gemeint ist. Myrrhen und Aloe, Kassia sind alle deine Kleider. Aus Palästen von Elfenbein erfreut dich Saitenspiel. Also so langsam geht es hoch her und zu da. Königstöchter sind unter deinen Herrlichen. Die Königin steht zu deiner Rechten in Gold von Ophir. Höre, Tochter, und sieh, und neige dein Ohr und vergiss deines Volkes und deines Vaters Hauses. Und der König wird deine Schönheit begehren, denn er ist dein Herr, so huldige ihm. Und die Tochter Tyrus, die Reichen des Volkes, werden deine Gunst suchen mit Geschenken. Ganz herrlich ist des Königs Tochter drinnen, von Goldwirkerei ihr Gewand. In bunt gewirkten Kleidern wird sie zum König geführt werden. Und jetzt, Jungfrauen hinter ihr her, ihre Gefährtinnen, werden zu dir gebracht werden. Ja, stimmt's? Die Jungfrauen sind Gefährtinnen der Braut. Und nicht die Braut, oder weiß wer was. Die sind also, das sind Jungfrauen, die sind zur Hochzeit eingeladen. Von ihrer Freundin, der Braut. Sie werden geführt werden unter Freude und Jubel und sie werden einziehen in den Palast des Königs. Und so weiter. 10 Jungfrauen, was bedeutet das? Zuerst einmal, na doch, 10 kommt zuerst. Wir denken daran, wie viele Finger haben wir? Und das ist die Grundzahl der Dekaden, der Zehnerordnung. 1, 2, 3,
8, 9, 10 und dann beginnt es wieder 1, 10, 2, 10, 13, 14. Ne? Und 21, 22 und so weiter. Also 10 haben nicht meine Hände, spricht Gott, dies alles geschaffen. 10 ist die Zahl einer ersten Erfüllung, ist die Zahl der Fülle. Und zwar die niederste Stufe. 10 mal 10 gibt 100. Und 10 mal 10 mal 10 gibt 1000. Warum buchstabiere ich das so? In der Hütte Gottes unter den Menschen war alles auf 10 eingestellt. Das Allerheiligste soll genügen, 10 Ellen breit, 10 Ellen lang, 10 Ellen hoch. Also wie viel Kubikellen Inhalt? 1000? 1000? Und wie viel Quadratellen Grundfläche? 100. Und wie viel Ellen lang? 10. Sehen wir. Das ist die Gegenwart Gottes. 10 mal 10 mal 10. Und die 1000 sind dein, Salomo. Der Salomo geht alles in die 1000. Er fängt erst mit 1000 an. Sei Schlachtopfer oder Lieder oder weiß was. So. 10 Gebote, 10 Teppiche über dem Zelt des Mose. Im Tempel Salomos, da war nicht nur ein Schaubrottisch, sondern 10. Und da war nicht nur ein goldener Leuchter, sondern 10. Wie viele Lichter brannten dann da schon? Bei 10 goldenen Leuchtern. Also so eine Zumutung, am Morgen früh noch rechnen zu müssen. Nicht? 70. Was heißt das? Da hat der Geist Gottes im Tempel von Salomo schon für jede der 70 Nationen ein Licht angezündet. Und wie viele Brote sind auf 10, Schaubrote auf 10 Tischen? 12 mal 10, sowas. 120. Wie viele Brüder waren denn versammelt, als der zu Pfingsten der Geist ausgegossen wurde? Aber wenn wir gerade gesagt haben 120, dann werden es halt 120 sein. Nicht? So. Also wir merken, da geht es einem so, wie wenn wir auf einem Klavier das sogenannte Pedal niederdrücken und schlagen nur einen Ton an. Was passiert dann? Dann klingen alle 7 anderen Akkorde mit, schwingen mit, klingen mit. Und so soll es uns gehen beim Lesen der Schrift. Gibt ein Instrument von 10 Saiten. Dann gibt es aber auch noch 10 Knechte und 10 Männer, die den Rockzipfel eines jüdischen Mannes ergreifen werden. Das 10 geht, weil ja 10 der 12 Stämme unter alle Nationen zerstreut worden sind, auch die Zahl 10 Richtung Nationen. 12 ist typisch die Zahl der vollkommenen Reichsverwaltung Israel. 3 mal 4, Himmel und Erde in Verbindung. Also Zahl 10, Grundzahl der Dekaden, das ist der Zehnerordnungen, und Zahl der Fülle und Zahl der ersten Erfüllung, weitere Erfüllung. Wir wissen ja, Gott arbeitet mit Vorerfüllung, einer weiteren, erweiterten, jetzt zehnfache, zehn, das erste Erfüllung, erste Vorerfüllung. Das hundertfache, schon erweitert, zweite Vorerfüllung und erst der dritte tausend, jetzt haben wir es, ne? Sind dann die Vollerfüllung. Sehr feines mathematisches Bild dafür.
wie sich das erweitert, die Vehemenz, die Stärke der Geschehnisse und die Erweiterung und die Herrlichkeit, alles erweitert. Fünf, zehn Jungfrauen nehmen wir, ich sehe es mal so, bei der Hochzeit des Lammes heißt das, das sind Jungfrauen, Freundinnen der Braut aus allen Nationen. Zehn. Aus allen Nationen, noch einmal, nicht Bräute, nur Geladene der Braut zur Hochzeit, wie wir gelesen haben im Psalm 45. Jungfrauen, eigenartig. Nehmen wir vielleicht gerade mal, ja, ein eigenartiges Wort, wo der Begriff Jungfrauen vorkommt. Offenbarung 14, Vers 4. Das nehme ich sonst zuletzt. Offenbarung 14.
Diese sind es, die sich mit Weibern nicht befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen.
Ja, nur Gott so weit.
Diese sind es, ja, die dem Lamme folgen wollen, wohin irgend es geht.
Ja. Eigenartig, warum?
Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge Gott und dem Lamme.
Ja.
Und in ihrem Munde wurde kein Falsch gefunden, denn sie sind tadellos.
Ja. Und das Eigenartige in diesem Ausspruch besteht doch darin, diese sind es, die sich mit Weibern nicht befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen. Beides Mal weibliche, die sich mit Weibern nicht befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen. Und das ist eigenartig in Bezug auf den Begriff Jungfrau, haben wir die Tatsache vor uns, dass wir lesen, die Jungfrau Tochter Babel, die Jungfrau Tochter Tyrus und so weiter, also das Hauptstädte der Nationen, auch wie sogar Babel, als Jungfrauen bezeichnet werden. So etwas. Die Jungfrau Tochter Zion, das kennen wir schon von der Sonntagsschule. Ne? Wir haben doch kürzlich gelesen da, wie ist zur Hure geworden die geliebte Stadt? Wie heißt die? Jerusalem. Jerusalem. Aber was lesen wir auch noch? Dass diese zur Hure gewordene geliebte Stadt erneuert werden wird zur Jungfrau schafft. So. Ja, und wenn das mit der Tochter geschieht, verglichen mit den Sünden Sodoms, waren die Sünden Sodoms nicht der Hälfte deiner Sünden Jerusalem. Also wenn Gott das da bei der größten Sünderin, sagen wir mal, nicht, die zur Jungfrauschaft erneuert, ist dann für andere Sünderinnen auch eine Hoffnung. Jetzt ist ja hier im Buch der Offenbarung, ist da auch die Rede von einer großen Hure. Die heißt dann aber Babel. Die heißt dann Babel. Und die wird genannt die Mutter der Huren der ganzen Erde. Ja, wenn die Mutter eine die zentrale Weltstadt, die Weltmetropole Satans ist, in dem Fall, nicht? Dann sind ja die anderen Huren was? Wieder die Hauptstädte der Nationen. So. Das sind die Weiber. Die Hauptstädte der Nationen, die vollständig nach dem Vorbild ihrer Mutter, Babel, nicht, nun in jeder Art von Gesetzlosigkeit und Gottlosigkeit erfunden werden. So.
das sind die, die sich mit Weibern nicht befleckt haben. Was sind denn Weibern? Ist die Stadt Jerusalem auch ein Weib? Auch ein Weib? Naja, überhaupt immer wieder nur. Jerusalem beginnt ja mit einem Mädchen, das eben gerade geboren wird. Ezekiel 16, glaube ich. Und dann wächst sie heran. Und dann wird das und das und das und das. Und zuletzt landet sie als Hure. So. Aber, was macht der Herr dort? Ne? Er vergibt ihr alles und erneuert sie zur Jungfrauschaft. Damit für alle anderen, deren Sünden nicht die Hälfte waren von ihr, Hoffnung gewinnen können, und dann soll sie, die Gott getröstet hat und zur Jungfrau erneuert hat, dann die anderen trösten. Es ist auch noch Hoffnung für euch. Denn Sodom wird zurückkehren in ihren früheren Zustand. Und wie hieß der nach der Schrift? Und Lot schaute die ganze Gegend an von Sodom und Gomorra und siehe, wie Eden der Garten Gottes. Was wollen wir hierzu sagen? Haben wir Evangelium im Alten Testament? Das ist der gute alte Wein. Sagt ihr, der ist noch besser als der neue? Nichts zu machen. Ich bin überführt, dass es so ist. Der neue ist explosiv. Nicht? Frischer Wein, eben ausgepresst, kommt jetzt die Kräfte der Gärung. Also bitte nicht geflickte Schläuche oder alte Schläuche, sondern in neue Gefäße. Jungfrauen, die Jungfrautochter Zion haben wir jetzt gehört, und die Städte, Aussagen im Alten Testament, Verheißungen, dass Hoffnung ist für alle Weltstädte der ganzen Menschheit auf der Erde. Einmal. Jungfrauen, ohne Zahl, Psalm 45. Und jetzt, was sind wir? Wir dürfen den Leib, den Herrlichkeitsleib des Christus bilden durch die Gnade Gottes. Wir sind der heilige Tempel im Herrn. Er sprach vom Tempel seines Leibes. Passt das zusammen? Dass wir der heilige Tempel sind und gleichzeitig der Leib. Er sprach vom Tempel seines Leibes. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Tempel des Heiligen Geistes sind? Das sind wieder so Akkorde. Aber was sind wir auch noch? Paulus jetzt sind wir am Thema, am Stichwort Jungfrau. Ich habe euch als eine reine Jungfrau, schon wieder, was macht Paulus mit einer reinen Jungfrau? Einem Manne zugeführt, wie heißt der? Christus. Also, besteht zwischen Christus, unserem Haupt, und wir als Glieder an seinem Leib auch was? Ne? Denn der Mann ist das Haupt des Leibes, wie Christus das Haupt des Leibes ist. Ne? Und so sind auch wir in einer geistlichen Ordnung Gottes Christus unterstellt wie eine Jungfrau zuerst. Dem Mann gegenüber, dem der Diener Gottes uns als reine Jungfrau zuführt. Paulus geht noch weiter. Das große Geheimnis, er sagt, das Geheimnis, das Gott geschaffen hat zwischen Mann und Weib in der Schöpfung. Dieses Geheimnis ist groß. Ich wiederhole, ich aber, Paulus, das heißt, ein anderer kann das auf etwas anderes beziehen, nicht? Ich aber, Paulus, beziehe es auf Christus und die Versammlung. Dieses große Geheimnis bezieht Paulus, das ist die höchste Beziehungsmöglichkeit, auf Christus als Mann und seinen Leib als Weib. Also seien wir vorsichtig, dass wir nicht so das Wort Gottes teilen, schneiden wollen, nicht? Dass es zerschnitten ist, nicht? Ja, nicht. Also, wir sind auch eine Jungfrau. Ist Zion eine Jungfrau?
es jetzt also doch viele Jungfrauen, wenn die Großstädte auch Jungfrauen genannt werden. So. 10 Jungfrauen, merken wir, kann das stimmen, die Deutung aus allen Nationen, wenn die Hochzeit des Lammes stattfinden wird. Zuerst einmal die Zustände vom tausendjährigen Reich. Da wird auch eine Hochzeit gefeiert von Christus, nicht? Mit Israel, mit seinem Braut. Aber das ist noch nicht welche Hochzeit. Auf der neuen, im neuen Himmel und auf der neuen Erde. Die Zustände vom tausendjährigen Reich haben wir jetzt schon 2-3 Mal gehört, sind nur Modelle, vergängliches Modell. Und Modell vom tausendjährigen Reich verglichen mit dem wirklichen neuen Himmel und neuen Erde, nicht? Das ist gar nichts mehr gegenüber dem, was dann sein wird. Das Vollkommene ist erst dann gekommen. Hat dann zu laufen begonnen. Aber wenn wir gerade an zweierlei Hochzeiten sind, ein Wort, Lukas, finde ich ganz schnell, wieder, wo Jesus empfiehlt, wachet. Lukas 21. Nein. Ich habe es da irgendwie nicht gehört. Hochzeit. Lukas 12, 36. Interessant. Lukas 12, 36. Lesen schon den Vers vorher. 34. Lukas 12, 34. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Es seien eure Lenden umgürtet und die Lampen brennen. Also sind wir schon wieder bei Lampen. Nicht? Und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Und jetzt kommt die eigenartige Bemerkung. Da spricht er zu wem die Worte? Zu seinen 12 Jüngern. Und ihr, meine Jünger, seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, wann irgend er nicht kommen wird, sondern aufbrechen mag von der Hochzeit. Kommt einer von der Hochzeit und hat im Sinn, gerade noch mit einer anderen Hochzeit zu feiern. Und dann hat er im Sinn, noch einmal eine Hochzeit zu feiern. Für mich bleibt nichts anderes übrig hier, weil Paulus sagt, das große Geheimnis, das vor Gott besteht zwischen Mann und Weib, beziehe ich auf Christus und die Versammlung. Dürfte dann unsere Vereinigung mit unserem Haupt, dem Herrn, auch mit einer Hochzeit sorgfältig verglichen werden? Ja, bitte. Das heißt, stimmt das, dass unsere Vereinigung mit unserem Haupt, und Haupt ist immer Mann, nicht? Und untergeordnet ist immer Weib, nicht? Eben jetzt das Geheimnis, jetzt die Zusammenfügung. Er, der Mann, wir das Weib, so schreibt Paulus, ich aber. Nicht? Bitte, bleibt nichts anderes übrig als Hochzeit, nicht? Findet
unsere Vereinigung bevor die mit Israel stattfindet. Ja, bitte. So. Da nun Israel typisch das Weib ist, nicht nur bildlich, nicht? Sondern selbst das Weib. Und er sagt, ich bin dein Mann und du bist mein Weib, so steht geschrieben. So. Ja, das ist nicht nur Bild. Bei uns ist geistlich, nicht? Aber ist das etwa weniger? Ne? Im Gegenteil. Ne? So. Also keine Angst. Ja, und dann? Tausendjähriges Reich. Ja, da darf ich sagen, in Jesaja 66 lesen wir, siehe, ich schaffe neue Himmel und neue Erde, die Bestand vor mir haben. Und wenn wir weiterlesen, befinden wir uns wo? Im tausendjährigen Reich. Da ist die Rede von Sabbat zu Sabbat, von Neumond zu Neumond und so weiter. Und von allem Fleisch ist das auf den letzten neuen Himmel und neuen Erde. Da gibt es keinen Mond und keine Sonne mehr. Weil der Herr das liest alles. Da ist das überhaupt gestattet oder möglich, dass die Zustände im tausendjährigen Reich beschrieben werden, neue Himmel und neue Erde, aus zweierlei Gründen, selbstverständlich. Wenn die Zustände vom tausendjährigen Reich Modell sind, vergängliches Modell, für die Zustände der bleibenden neuen Himmel und neuen Erde, der vollkommenen, nicht? Darf ich dann vom Modell, das ich meinem Auftrager in Pappdeckel-Konstruktion vorsetze, darf sagen, das ist jetzt Ihr Haus. Darf ich denn das sagen? Ne? Na ja. Aber der versteht, das ist nicht das Haus, in dem man dann einzieht, nicht? Sondern das ist nur das Modell. Ne? Das ist Ihr Haus. Ne? Und das sind Ihre 10.000 Quadratmeter. Ne? Dabei ist es nicht mal ein Quadratmeter, das Modell. Ne? Also, tatsächlich, beim tausendjährigen Reich ist aber das Modell schon gewaltig. Herrlich, ne? Wieso? Wie hell scheint dann die Sonne im tausendjährigen Reich? Ihr Licht wird siebenmal heller sein und der Mond scheint so hell wie die Sonne. Ist das etwas Neues im Himmel? Und die ganze Erde wird sein wie eben der Garten Gottes gegenüber dem Gestank von heute. Ist das auch eine neue Erde? Stimmt es also schon beim Modell? Aha. Aha, seht mal.
Man sollte errichten auch.
Bitte?
Bei uns sollte man auch rüsten. Also, so macht die keinen
Sinn. Also, gut. Hallo. Du, Willi, du bist also aus dem Himmel auf die Erde gefallen jetzt, nicht wahr? Aber vollständig richtig.
Dort werden auch die Gesetze nicht mehr gelten, solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Sommer und Winter, Tag und Nacht, ist dort ein immer Sommer. Und so hell scheint.
Ja, also im tausendjährigen Reich, die Frage ist ohne weiteres berechtigt. Ne? Der ich im Anfang das Ende verkünde. Ne? In der letzten, vollkommenen, neuen Himmel und neuen Erden ist. Keine Sonne und kein Mond mehr. Nicht? Da ist nicht mehr Sommer und Winter, Frost und Hitze und so weiter, sondern der ich im Anfang das Ende verkünde. Nämlich, es werde Licht und dann, es war Abend und Morgen. Ein Tag. Abend und Morgen. Was heißt das? Nur eine Lichtzunahme, eine Verstärkung des Lichtes und eine kleine Reduktion. Also wie eine Wellenbewegung. Nicht? So. Und das Licht, das Gott ins Dasein rief, das waren ja keine Lampen. Nicht? Sonne, Mond und Sterne sind Lampen. Deren Licht werfen Schatten. Nicht? Aber ein diffuses Licht, wie jetzt hier in dem Saal, nicht? wirft keine Schatten. Das ist ein Licht, das einfach überall vorhanden ist. Und dann in gewissen Atemzügen des Lichtes, nicht, jetzt Leben ist und Leben vermittelt. Also so dürfen wir das uns dann vorstellen. Ja. Also Matthäus 25. Fünf aber, ja, die 10 Jungfrauen, eigenartig, sie waren Jungfrauen. Was heißt das? Vor Gott. Sie sind rein, sie sind, was hätten Jungfrau bedeutet? 10. Nur, woran fehlt es bei den einen? Denen fehlt es an Klugheit. Und dann sind sie töricht. Der Begriff klug, den haben wir ja kennengelernt ein wenig, bedeutet nichts Geringeres, als was der Tempel Gottes für Gott bedeutet. Oder was das Haus Gottes für Jesus bedeutet. Das ist Klugheit. Jesus ist uns gemacht zur Weisheit. So. Und Salomo darf sagen, schreiben, die Weisheit bewohnt die Klugheit. Also die Weisheit fühlt sich erst wohl zu Hause, geborgen, in der Klugheit. Der Tempel Gottes ist Klugheit, in welcher die Weisheit Gottes zu Hause ist. Ja, bitte. Da werden wir in Dinge eingeführt, da kann es uns, Bruder Schirmacher hat mir da neben mir gesagt, also da ging es bei mir hier im Mühlenradwerk da so herum, nicht? Oder schwindlig werden. Ja, bitte schön. Wenn es sich um göttliche Weisheit handelt und nicht mehr um weltlich-kosmische Weisheit, dann müsste es ja für uns, nicht mehr, die vorerst gar keine Ahnung von diesen Herrlichkeiten Gottes haben, eben ungefähr so empfindungsmäßig ergehen. Nun, 5 von ihnen waren klug und 5 töricht. Die Schlange war klüger als alle Tiere des Feldes. Das heißt also, als Gott den später zum Satan gewordenen, majestätischen Typ erschaffen hat, da hat er ihn ausgerüstet mit etwas vom Wunderbarsten. Da lesen wir voll von Weisheit, vollkommen an Schönheit. Und an dem Tage, da ich dich geschaffen habe, habe ich dich als schirmenden gesalten Cherub geschaffen. Meine Heiligtümer gestellt, soweit. Also, klug. Jetzt haben wir schon den ersten Hinweis auf das Gleichnis von Haushalter der Ungerechtigkeit. Konnte der Herr nicht anders als seine Klugheit rühmen, obwohl er maximal ungerecht gehandelt hat. Also Klugheit bleibt vor Gott hundertprozentig aufgewertet, maximal. Um ein Beispiel anzuführen, was uns die Übersetzer, sogar die Elberfelder, unterschlagen haben. Das griechische Wort heißt Phronesis, Klugheit. In Epheser 1, Vers 8 oder 7 und 8, in welchen dem Geliebten wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade. Und jetzt, welche er gegen den Reichtum seiner Gnade, welche er gegen uns hat überströmen lassen in aller Weisheit und Klugheit. Das Wort da, wo es heißt, wo Klugheit vorkommt, sei klug wie die Schlangen, das Wort, das gleiche Wort wieder wie hier. Fünf von ihnen waren klug, das gleiche Wort wie hier, Epheser, bitte schön. Also passt bei Salomo Weisheit und Klugheit auch zusammen. Ja, ich sage immer, ich freue mich als Architekt besonders, der weise Architekt im Neuen Testament ist wer? Paulus. Da heißt es im Griechischen nicht, ich habe als weiser Baumeister den Grund gelegt, sondern als weiser Architekt, das Wort Architekt, Der hat mit den Augen jetzt gezwinkert, nicht wahr? Ja. Gute Nacht. Also, habe ich als weiser Architekt den Grund gelegt? Ein weiser Baumeister, meinetwegen, Architekt. Ne? Wie heißt der weise Architekt im Alten Testament? Ja.
Salomo.
Salomo, ja, bitteschön. Er ist der Weiseste unter allen Menschen vor ihm und nach ihm, steht geschrieben. Natürlich wieder als Modell für wen? Den wahrhaftigen Friedefürsten, ne? Den wahrhaftigen Sohn Davids.
Hat David nicht den Plan gemacht für den Tempel?
Bitte?
Hat David nicht den Plan gemacht für den Tempel?
Nein, David hat nur die Materialien bereitgestellt. So.
Ja. Zugehauen.
Bitte?
Zugehauen auch, zugeschlagen.
Vorbereitet. Also die Materialien zum Bau, Gold und Silber und edle Steine und... vorbereitet hat er. Ja. Und dem Salomo war es gegeben, das Werk in vollkommener Weise durchzuführen. Also, die Weisheit bewohnt die Klugheit. Und wir, Reichtum der Gnade, welche er gegen uns hat überströmen lassen, in aller Weisheit und Klugheit. Da sind wir im Hause Gottes und mittendrin im Herrn. Klug waren sie und in der Klugheit wohnt die Weisheit. Wer ist das? Also in den Klugen wohnte Christus persönlich. Oder anders ausgedrückt, der Herr, der Geist. Jetzt sind wir so langsam beim Öl, das die einen hatten und die anderen nicht. Matthäus 25, fünf aber von ihnen waren klug und fünf töricht. Das darf ich gerade sagen, leider wird dieses Gleichnis wie anderes lehrmäßig auf uns, die Glieder des Leibes des Christus, das heißt auf die Gläubigen an den Herrn Jesus in der Jetztzeit bezogen. Ich habe gesagt, leider. Also dann käme die Hälfte von uns, wäre töricht und die Hälfte von uns wäre klug. Dann wären die Hälfte der Gläubigen wären klug und die andere Hälfte wäre töricht. Das ist beim Evangelium der Gnade vollständig ausgeschlossen. Nach dem Evangelium der Gnade, wen Gott vor Grundlegung der Welt unter das Evangelium der Gnade bestimmt hat, der ist gezeugt und geboren aus Gott in der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Da gibt es kein Zurück mehr. Weiß nicht, ob ich jetzt den Unterschied darstellen soll. Warum heißt das hier, in der Kraft eines unauflöslichen Lebens? Ja. Hatten Adam und Eva diese Kraft eines unauflöslichen Lebens in sich? Antwort? Nein. Dann hätten sie ja nicht sündigen können. Ne? Dann hätten sie ja unmöglich sterben können. Ne? Aber hatten sie ein Leben, das sie befähigt hätte, nie sterben zu müssen, wenn sie nicht gesündigt hätten? Jawohl. Und dem sagt die Schrift, dann hätten sie für die Zeiten der Zeitalter leben können, nicht? Und dem sagt die Schrift, ewiges Leben. Ewiges Leben ist noch nicht unauflösliches Leben. Ewiges Leben, wer ewiges Leben im Glauben empfängt, der hat das Leben wieder erhalten, um das Adam und Eva sich gebracht haben durch ihren Ungehorsam, das sie vorher hatten. Sie hatten Leben für die Zeiten der Zeitalter. Und wären sie da beim Herrn und am Herrn hängen geblieben, nicht? Dann wäre nach Ablauf der Zeiten der Zeitalter die Sache so weit gewesen, dass sie in das unauflösliche Leben hätten übergeführt werden können. So. Aber Gott hat es nach seinem Ratschluss nun anders werden lassen. Und er hat keinen Fehler gemacht. Der Weg zuerst hinab, um dann eine Höhe zu erreichen, die nur zu erreichen ist, wenn man zuerst hinabgeht, sonst nicht. Also, konnten Adam und Eva aber mit diesem Leben als Geschöpfe Gottes, als Werk der Hände Gottes, nicht? War bei ihnen, die nun ewiges Leben hatten, war es bei ihnen möglich zu sündigen? Na, welche Frage? Eben. Ein Mensch, der noch nicht aus Gott gezeugt ist und geboren in der Kraft eines unauflöslichen Lebens, der kann wieder zurückfallen. Gibt es so etwas? Aber nur der. Ne? Aber alle die, die nun jetzt zum Glauben können und durch den Geist Gottes Glauben beschenkt und wissen, meine Sünden sind mir vergeben und Christus ist mein Haupt, ich darf Glied sein an seinem Leibe, ich darf sogar noch wissen und kennenlernen, die Barmherzigkeit Gottes hat mich schon zappen sehen in meinem Blut vor Grundlegung der Welt, hat sich dort schon vor Grundlegung der Welt meine Erbarmen gesagt, also das ist auch so einer. Ne? Dem kann ich nur jetzt gerade das Geschenk des unauflöslichen Lebens geben. Bitte?
Jetzt kommt die Frage wieder. Paulus schreibt darauf von einem ewigen Leben.
Ha, ja. Wer unauflösliches Leben hat, kann der auch leben, solange die Zeitalter war. Der hat das sowieso. Bitte, ja, nicht an. Wer unauflösliches Leben hat, der hat natürlich ewiges Leben sowieso, das ist da drin selbstverständlich. Aber nicht der nur äonisches Leben hat. Ne? Der hat noch nicht unauflösliches. Danke für die Frage. Ja, bitte. Geschwister, solange wir diesen gewaltigen Unterschied nicht kennen oder beachten, können wir jedem Gegner der Allversöhnung nicht begegnen. Dann schlägt er uns unsere Weisheit aus den Händen. Viele werden auferstehen aus dem Staube der Erde. Diese zu ewigem Leben und diese zu ewigem Gericht. Bitte, mein Lieber, ist ewiges Leben unendlich? Jawohl. Nicht? Sagen wir dann. Nicht? Ja, und ewiges Gericht? Nicht? Das soll dann auf einmal aufhören. Nicht? Bei uns. Nicht? Nein, sagen denn also, Hört mir auf mit eurer Weisheit, bitte. Nein. Und noch etwas, auch wenn das Wort ewig oder Ewigkeit in Bezug auf Gott bezogen wird, wenn er der ewige Gott ist, was heißt das? Das heißt jetzt nicht, Gott soll bezeichnet werden als der ohne Anfang und ohne Ende ist, sondern der Gott, der durch Jesus Christus die Äonen gemacht hat, nicht? Dann ist er der Gott der Äonen, nicht? Dann wird übersetzt der Gott der Ewigkeit. Nicht? Wenn ich als Architekt den Bauplan fertig habe, dann mache ich noch einen Plan. Ja, denn mein Äonenplan, den Zeitplan, wann die einzelnen Arbeiter beginnen sollen, wann sie fertig sein müssen, nicht? Ist dann das der Zeitplan von Muhl? Bitte. Darf man das so sagen, nicht? Dann werde ich in Verbindung gebracht, persönlich, mit meiner Zeitordnung da, nicht? Aber lebe ich nur so lange, wie ich den Zeitplan für meinen Bau gemacht habe. Ja. Bitte, die Sachen sind so einfach. So einfach. Aber so wichtig, dass wir sie sehen und verstehen, damit wir nicht umgeworfen werden, nicht? Ja, wenn es darauf ankommt. Ne? Die Klugen nahmen Öl in ihren Gefäßen mit ihren Lampen. Als aber der Bräutigam verzog, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Vorerst noch Lampen, wie auf dem goldenen Leuchter. Siebenmal wird das Wort gewählt. Lampen bilden Wort Gottes. Wort Gottes als Gefäß für den Geist Gottes, nicht? Das Wort Gottes ist gefüllt mit Geist Gottes. Wort Gottes ist Lampe, ja, für den Geist. Ja. Und nun, wir tragen diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Ja. Wieder den Geist und unser Gefäß ist gleich sein, wir sollen aber Lichter sein, Lampen. Aber leuchten soll der Geist. Und jetzt dieses Wort. Als aber der Bräutigam verzog, bleiben wir einen Moment stehen. Wann erst kann ich von einem Verzug sprechen? Wenn ein Zeitpunkt bestimmt worden ist, wo ich hätte erscheinen sollen. Und der Arthur Muhl, Adolf Heller pflegte zu sagen, ja, vor einer großen Versammlung, wenn der Arthur sagt, ich komme um 4, dann meint er um 6 und kommt um 8. Ja. Das war mein Freund. Und da auch Bruder Schad sich vergeblich bemühte, mich zur Pünktlichkeit zu erziehen. Warum lacht ihr jetzt? Dann habe ich ihm gesagt, du, also, wenn sogar der Erzengel Gabriel sich eines Tages bei Daniel entschuldigt um 3 Wochen Verspätung, nicht? Die ist begründet, nicht? Dann ist meine Begründung vielleicht auch ein bisschen berechtigt, nicht wahr? So. Also so haben wir uns unterhalten, aber das Klassische haben wir hier vor uns. Da der Bräutigam, und was ist das für einer, verzog. Habt ihr schon mal irgendwo von einer Hochzeit gehört oder erlebt, die um Mitternacht begann? Kaum. Ne? Wie? Ja, ja, ja.